HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Es ist wieder soweit. Berlinale in Berlin. Und das zum 70. Mal.
There is excitement, but it's a positive excitement.
Wir sind sehr aufgeregt, aber das ist positive Aufregung.
Berlin ist komplett außer Rand und Band, komplett lahmgelegt. Ich freue mich total drauf.
Schaden, dass man den Film auch mal mit Glamour feiert. Dadurch wird eine Aufmerksamkeit auf eine Kunstform gezogen, die ja sowieso es auch nicht so einfach hat.
My main concern is to explain why we choose these films.
Mein größtes Anliegen ist es, klar zu machen, warum wir diese Filme ausgewählt haben. Klar, da sind auch Filme dabei, die mit großen Stars nach Berlin kommen. Wir haben aber auch genauso Arthouse-Filme dabei, die sehr spezielle Geschichten erzählen.
Also die Berlinale ist halt das größte Publikumsfestival der Welt. Und das heißt, dass da filmaffine Menschen mit großer Leidenschaft in den Sälen, die oft proppevoll sind, drin sitzen, die unbedingt Filme gucken wollen.
Es hält sich und es verändert sich trotzdem. Es bleibt sich treu und geht aber mit der Zeit mit. Und das ist toll. Du bist so wunderbar, Berlin.
Stolze 70 werden die internationalen Filmfestspiele in Berlin dieses Jahr mit neuer Leitung, erstmals mit einer Doppelspitze und mit einem weiteren Wettbewerb, genannt Encounters, Begegnungen. Hier soll neuen experimentellen Formen des Kinos Raum gegeben werden. Im Vorfeld dieser 70. Berlinale galt es, Hürden zu überwinden. Denn Sponsoren sprangen ab, Festivalkinos machten dicht und es wurde bekannt, dass der erste Leiter der Berlinale ein Nazi-Funktionär war. Die Filmfestspiele sollen politisch bleiben, aber auch glamourös sein. Dafür sorgen die Auftritte internationaler Stars wie Cate Blanchett, Helen Mirren oder Johnny Depp. Ist das der Beginn einer wunderbaren Zukunft für die Berlinale und für das Kino? Bärenjagd in Berlin, ein Festival wird 70, so haben wir diese Tagsendung überschrieben zur Berlinale 2020. Damit so ein Festival nicht in die Jahre kommt, nicht grau wird, muss es sich auch immer wieder ein Stück weit neu erfinden. Aber einen roten Faden gibt es auch. Die Berlinale ist ein Festival für Filme mit Haltung. Die Berlinale versteht sich auch als politisches Forum. Gleich zu Beginn konnten die Gala-Besucher ein Zeichen setzen, denn die Berlinale begann ja kurz nachdem der Bundespräsident auf der Mahnwache in Hanau gesprochen hatte. An diesem Donnerstag, an dem Deutschland unter Schock stand, weil ein Rechtsextremer 10 Menschen und sich selbst erschossen hat.
Auf dem roten Teppich war den Gästen die Bestürzung über den Anschlag in Hanau anzumerken. Welche Rolle kann da der Film spielen, fragte sich die Regisseurin Doris Dörrie.
Und es hat schon sehr viel auch mit heute Abend zu tun. Wir erzählen Geschichten und wir, glaube ich, müssen alle sehr stark darüber nachdenken, was wir erzählen, wem wir es erzählen, worüber wir erzählen. Und ich empfinde es heute wirklich fast wie so einen Aufruf, nochmal sehr genau auch bei mir selber nachzuforschen, was ich eigentlich in diesem Medium Kino und Fernsehen erzählen will.
Mariette Rissenbeek, die Geschäftsführerin des Festivals, gab am späten Nachmittag bekannt, dass bei der Berlinale Gala den Opfern des Anschlags gedacht werden soll.
Wir werden eine Schweigeminute einlegen, weil natürlich die Berlinale ein Festival ist, das wirklich für Toleranz, für Respekt, für Gastfreundschaft und gegen Gewalt und Rassismus ist. Also es wäre schwierig, als Berlinale nicht darauf zu reagieren, was in Hanau passiert ist.
Die Moderation der Gala übernahm zum ersten Mal der Theaterschauspieler Samuel Finzi, der im Kino durch seine Rollen in Filmen von Til Schweiger bekannt geworden ist. Die geänderte Choreografie des Abends brachte Finzi am Anfang aus dem Konzept. Viel zu lange sprach er darüber, wie stark er damit gehadert habe, die Moderation des Abends zu übernehmen. Eine Zuschauerin forderte dann durch einen Zwischenruf die angekündigte Schweigeminute ein. Endlich kam das neue Leitungsduo der Berlinale, Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek, auf die Bühne.
Wir sind in unseren Gedanken bei den Opfern, bei den Familien in Hanau und wir würden Sie bitten, sich jetzt zu erheben und mit uns den Opfern zu gedenken.
Nie wieder sollten Menschen wegen ihrer Religion oder Hautfarbe um ihr Leben fürchten müssen, betonte auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters in ihrer Rede, für die sie minutenlangen Applaus bekam. Auf dem roten Teppich sorgte Sigourney Weaver für Glamour. Sie spielt im Berlinale-Eröffnungsfilm My Salinger Year eine strenge Literaturagentin. Der seichte Film des kanadischen Regisseurs Philippe Falardeau wurde von den 1200 geladenen Gästen mit Wohlwollen aufgenommen. Ein weiterer Star sorgte für Blitzlichtgewitter bei der Eröffnung der Berlinale. Der britische Schauspieler Jeremy Irons, der mit Tweedmantel, Weste und Lederstiefeln auftrat. Er führt in diesem Jahr die internationale Jury an und ist voller Vorfreude.
I feel very excited to be here. Wonderful energy. I've just met my jury, who once again have a wonderful energy. They're a great group. So I'm looking forward to that. Now looking forward to seeing some extraordinary film.
Er sei froh, hier zu sein. Es gebe eine wunderbare Energie, auch unter seinen Jurykollegen. Jetzt freue er sich auf außergewöhnliche Filme. Bei der Gala zur 70. Jubiläumsberlinale kamen auch viele deutsche Filmstars wie Florian David Fitz, Nina Hoss oder Martina Gedeck. Glamour sei wichtig, findet die Schauspielerin Heike Makatsch.
Es kann nicht schaden, dass man den Film auch mal mit Glamour feiert. Dadurch wird eine Aufmerksamkeit auf eine Kunstform gezogen, die ja sowieso es auch nicht so einfach hat, Menschen in die Kinos zu bringen.
Mit vielen ernsthaften Gesprächen wurde die Eröffnung der 70. Berlinale im Anschluss an die Gala im Kulturforum am Potsdamer Platz gefeiert.
Julia Fiesmann von der Eröffnungsgala. Die erste Berlinale mit der neuen Doppelspitze nach der Ära Dieter Koslik. Die neue Doppelspitze, das sind die Niederländerin Mariette Rissenbeek und der Italiener Carlo Chatrian. Sie, die ehemalige Produzentin, kümmert sich mehr um die Verwaltungsaufgaben, das Organisatorische. Er ist der Cineast und mehr für die künstlerische Ausgestaltung zuständig. Klare Arbeitsteilung, da kommt man sich nicht ins Gehege. Ein Start zum 70. Geburtstag der Berlinale, gleich mit einem Jubiläum loszulegen, das schürt die Erwartungen, kann aber auch ein bisschen entlastend sein, denn der Rückblick auf die letzten Jahre gehört in diesem Jahr auch zum Programm, zumindest in der Berichterstattung. Schauen wir also auf 70 Jahre Filmfestival in Berlin. Nadine Kreuzhaller.
1951. Rebecca, der neue Thriller von Hitchcock, eröffnet die ersten internationalen Filmfestspiele von Berlin. Nicht im kalten Februar, sondern im Sommer, am 6. Juni. Die Berlinale, sie bringt der Stadt in Trümmern ein bisschen Glamour und Glanz.
In den großen viermotorigen Maschinen schweben die Stars und Sterne der internationalen Filmprominenz hernieder.
6 Jahre nach Kriegsende hat der Wiederaufbau gerade erst begonnen.
Gute Festspiele setzen 4 wichtige Punkte voraus. Das sind gute Filme, eine Gruppe von großen Weltstars, eine gute Organisation und das notwendige Geld.
Alfred Bauer, erster Chef der Berlinale. Damals wusste noch niemand oder wollte es nicht so genau wissen, was jetzt pünktlich zum 70. Geburtstag bekannt wurde. Alfred Bauer war ein Nazi-Funktionär, hochrangiger und einflussreicher als bisher bekannt.
Aber gewinkt wird trotzdem nochmal.
Damals in den 50ern. Ist die Welt noch in Ordnung?
Wenn die Leute da am Kurfürstendamm vorbeigehen, die Weiber mit den Kurven da, und na ja, so ist das, so ist das.
Der Kudamm in West-Berlin wird zur Festivalmeile. Die Berlinale mausert sich zu einem weltweit beachteten Erste-Klasse-Festival in Konkurrenz zu Cannes und Venedig. Immer schon war sie auch politisch, gegründet auf Initiative der Briten und Amerikaner in der Sektorenstadt, als Fenster zur freien Welt. Anfangs unter Ausschluss sozialistischer Länder. Im Laufe ihrer Geschichte gerät die Berlinale noch oft zwischen politische Fronten. Okay, von Michael Verhoeven, 1970 läuft er im Wettbewerb.
Dieser Film spielt in Vietnam. Die Geschichte hat sich in Wirklichkeit zugetragen.
Der Film sorgt für Streit in der internationalen Jury unter dem Vorsitz des US-Amerikaners George Stevens. Sie tritt geschlossen zurück. Das Festival wird abgebrochen. Einmalig in 70 Jahren. Seit 1971 gehört das Internationale Forum des jungen Films, einst als Gegenveranstaltung gegründet, zum Festival. 1977 löst Wolf Donner Alfred Bauer als Berlinale-Chef ab. In nur 2 Jahren Amtszeit verändert er einiges. Er verlegt die Berlinale vom Sommer in den Februar und führt ein Kinderfilmfest ein. 1980. Moritz de Hadeln kommt und bleibt für 20 Jahre. Brite und Schweizer ist er, zu Hause in mehreren Sprachen. Der stille Fels in der Brandung. Das muss er auch sein, denn von Anfang an schlägt ihm harte Kritik entgegen. Kein Profil, die Sektionen zu unübersichtlich. Kein Interesse am deutschen Film. Stattdessen bevorzuge er amerikanische Majors.
Ja, wenn ich alle diese negative Punkte höre, dann muss ich bitte, ob sie eine Pistole haben, dass ich mich schießen kann.
1990 dann die ersten Filmfestspiele nach dem Mauerfall. 10 Jahre später. Die Berlinale zieht an den Potsdamer Platz an ihrem 50. Geburtstag. Dann kommt 2002 Dieter Koslik. Ein neuer Sound zieht ein. Dieter Koslik, ein Entertainer, einer, der gute Laune zum Motto macht, sein Markenzeichen, ein roter Schal und schwäbelndes Englisch. Koslik holt Weltstars auf den roten Teppich, wie schon seine Vorgänger. Für sie ist er einfach der Dieter.
Weil sie Dieter einfach nicht aussprechen können. Ich sage immer Dieter like Peter, dann sagen sie aber trotzdem Dieter.
Einer konnte es doch, Mick Jagger.
I'd like to thank Dieter Koslik.
2008 kamen er und seine Rolling Stones nach Berlin mit dem Konzertfilm Shine a Light von Martin Scorsese.
Endlich, sie sind da, alle vier. Mit
überhaupt die Stars. Sie sind in den letzten 70 Jahren gerne und zahlreich angereist. Gary Cooper, Jean-Paul Belmondo, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio. Alle waren sie da.
70 Jahre Berlinale, da gab's einiges zu erleben, auch abseits der Leinwand. Glamour muss sein, da sind sich offenbar alle einig. Was wäre auch ein Filmfestival ohne die Stars, ohne roten Teppich? Hadwiga Fertröwer ist für uns in Berlin und hat natürlich auch geschaut, wer diesmal das Festival schmückt. Hadwiga, wer von den großen Stars ist zur 70. Ausgabe der Berlinale gekommen?
Naja, gestern kam ja schon Sigourney Weaver, das war ja schon ziemlich toll. Heute kommt Johnny Depp, der stellt einen Film vor, der Minamata heißt. Da geht's auch um ein sehr politisches, umweltpolitisches Thema. Es kommen Helen Mirren, die kriegt nämlich den Ehrenbären. Es kommt Roberto Benigni, der italienische Komiker und Filmstar, der seinen Film Pinocchio vorstellt. Selma Hayek und Javier Bardem, der Spanier, kommen, weil sie in dem Film von Sally Potter mitspielen. Und es kommt auch eine politische Prominenz, nämlich Hillary Clinton, die ehemalige US-Außenministerin, denn über sie gibt es einen Dokumentarfilm, der hier präsentiert wird.
Also zum Jubiläum wieder einiges an Stars aufgeboten. Das Glamouröse wurde in diesem Jahr von Hanau überschattet. Wie war das, als bei der Gala eine Schweigeminute den Saal gefüllt hat?
Das war schon sehr beeindruckend. Wenn man wirklich so die gesamte deutsche Filmprominenz plus ein paar US-amerikanische Stars stehen sieht und schweigen sieht, eine ganze Minute, und die kann ja wirklich sehr lang sein in diesem doch sehr geschwätzigen Filmgeschäft. Das war einfach sehr beeindruckend. Beeindruckend fand ich aber auch die sehr expliziten Statements gestern Abend zu Hanau und die Statements gegen Ausgrenzungspolitik, gegen Abschottung. Das ist auch gut platziert hier in Berlin und auf der Berlinale, was ein internationales Festival ist, was steht für Weltoffenheit, was steht für Austausch der Kulturen, was steht für Toleranz und eben Diskussion, Debatte und nicht Ausgrenzung.
Im Vorfeld gab es ja Aufregung um die Nazi-Vergangenheit des Festivalgründers Alfred Bauer. Ist das jetzt noch Thema in Berlin? Wurde das nochmal aufgegriffen?
Offiziell wurde ja sozusagen ein Schlussstrich im Sinne so gezogen, dass man jetzt die Causa Alfred Bauer nochmal recherchieren lässt, und zwar vom Institut für Zeitgeschichte in München. Ist wahrscheinlich auch ganz gut, das aus Berlin herauszunehmen und das den Wissenschaftlern, den historischen Wissenschaftlern und nicht den Filmwissenschaftlern zu überlassen. Denn das, glaube ich, hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass die Berlinale ja immer wollte, dass das ein demokratisches Festival ist. Und dieses, dass man jetzt weiß, dass man gar nicht so genau nachgefragt hat, dass was Alfred Bauer denn eigentlich ganz genau in der Nazizeit gemacht hat, das ist ja schon ein bisschen, man will an der Legende halt festhalten. Und dass er, ja, er hat wahrscheinlich ja auch, man weiß es eben nicht, man muss es aufarbeiten, und das ist schon. Also die meisten sind immer noch verblüfft darüber, dass man auch 68, 69, 70 nicht nachgefragt hat. Damals war Alfred Bauer Vertreter des Establishments, auch des Hollywood-Establishments, und eben ein Vertreter des alten Deutschlands. Und dass man da nicht genauer nachgefragt hat, das ist für viele immer noch ein Rätsel. Und das bleibt natürlich auch eine Diskussion. Aber von der Festivalleitung her ist das jetzt, glaube ich, in saubere, historische, wissenschaftliche Hände gegeben worden.
Für Aufarbeitung ist es ja nie zu spät, auch wenn man sich wundert, dass es nicht früher stattgefunden hat. Gucken wir noch mal genauer auf diese politische Seite der Berlinale. Jetzt zum 70. ist das ja sehr präsent. Wir haben in dem Beitrag von dem Film okay gehört und dem Festival Abbruch. Wie politisiert war denn das Festival unter Dieter Kostlik?
Also unter Dieter Kostlik war es genauso politisch wie auch in den Jahren davor. Man muss auch sagen, es gab schon immer politische Skandale, so wie, okay, da gab es ein paar Jahre später auch einen Riesenkonflikt um The Deer Hunter, den amerikanischen Film über den Vietnamkrieg. Damals hat der Ostblock, der dann ja auch zugelassen war auf der Berlinale, mit Boykott gedroht und der Berlinale drohte abgebrochen zu werden. Auch später war es immer eine Frage der politischen Diplomatie, wie man die Jurys besetzt, wie man die Preise verteilt. Ich erinnere mich noch daran, wie 93 der Goldene Bär für den besten Film salomonisch geteilt wurde zwischen einem Beitrag aus Taiwan und einem Film aus der Volksrepublik China, wobei Ang Lees Das Hochzeitsbankett aus Taiwan eindeutig der bessere Film war, aber man wollte offensichtlich die Rotchinesen nicht verkraulen. Und Dieter Kostlik hat immer darauf gesetzt, auch Filme einzuladen aus Ländern, die eben eher mit Zensur belastet sind, wie eben China oder den Iran. Er hat immer darauf geachtet, dass man offen bleibt, er auf der Berlinale Filmemachern ein Forum zu geben. Und da hat er sich auch, sagen wir mal, hat er das Festival schon politisch wach gehalten.
Wie sieht es denn diesmal aus, wo Sie gerade China erwähnt haben? Chinesische Filme sind diesmal gar nicht vertreten, oder?
Nee, das scheint wohl nicht geklappt zu haben, sagen wir es mal so. Also wahrscheinlich das dauert da ja immer sehr lange, bis ein Film freigegeben wird für den internationalen Markt. Es wurde wohl versucht, aber es ist keiner im Wettbewerb gelandet.
Und das ist dann praktisch verklausuliert, dass die Botschaft, die Zensur war stärker.
Ja, also in den letzten Jahren war es immer so, dass ein chinesischer Filmbeitrag da war. Manchmal kam er dann irgendwie doch nicht, aber es war eigentlich immer einer programmiert. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, im Moment sind sie aber auch ganz froh wegen dem Coronavirus. Da müssen sie vielleicht auch weniger chinesische Gäste beherbergen und da entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch.
Ja, gucken wir nochmal genauer auf das Politische und die neue Führung. Diese Doppelspitze Mann-Frau haben wir jetzt mit unterschiedlicher Ausrichtung, unterschiedlichen Schwerpunkten. Bleibt der Schwerpunkt auf dem Politischen?
Naja, also ich habe schon einige Filme im Programm gefunden, wo ich schon finde, da verbirgt sich sicher ein politisches Statement. Ob das jetzt Berlin-Alexanderplatz ist, die Neuverfilmung von Burhan Kobani von Alfred Döblins Roman, der die Handlung in das Berlin von heute verlegt und Franz Bieberkopf ist dort in diesem Film ein illegaler Immigrant aus Afrika. Prominent platziert im Programm Berlinale Special ist auch der französische Film Night Shift, Nachtschicht. Da geht es um Polizeibeamte, die illegale Einwanderer abschieben müssen und feststellen, dass ihnen in ihrer Heimat die Todesstrafe droht. Und auch brisant könnte der Beitrag eben des iranischen Regisseurs Mohammed Rasulov werden. Der hat bisher Filme gemacht, die nie in seinem Heimatland gezeigt werden konnten. Er darf den Iran seit Herbst 2017 nicht mehr verlassen. Ist auch fraglich, ob er ausreisen darf, um in Berlin seinen neuen Film Es gibt kein Böses, sehr sprechend der Titel, zu präsentieren. Also, und politische Furore macht sich ja auch eben der Film, den Johnny Depp jetzt hier präsentiert, in Sachen Umweltzerstörung. Da spielt er ja einen Kriegsfotografen, der in den 70er Jahren den Kampf gegen den Konzern führte, der für diese Quecksilbervergiftung im japanischen Minamata verantwortlich war. So heißt auch der Film. Also insgesamt habe ich den Eindruck, es ist politisch, aber das Politische spielt sich natürlich auch ein bisschen im Privaten ab. Es gibt viele Filme, die so von so einer Verunsicherung erzählen und von so einem Klima der Ausweglosigkeit auch und der Skepsis gegenüber der Gesellschaft, ob die noch stabil ist.
Und damit sind diese Filme hochaktuell. Danke, Hartwiga Vertröver, und viel Spaß noch in den diversen Kinosälen der Berlinale. Die Bärengala ist auf der Berlinale erst am 29. Das Festival hat ja gerade erst begonnen. Bei uns sind die Bären jetzt schon los. Wir haben in Brems Tierleben gestöbert, ausgewählt von Roger Willemsen. Viele Filmschaffende, die wie Brad Pitt keine tierischen Produkte zu sich nehmen, dürften mit Freude hören, dass der Bär zwar ein Raubtier, aber ein zu Zeiten vegan lebendes Raubtier ist.
Mehr als die übrigen Raubtiere scheinen die Bären, Allesfresser im vollsten Sinne des Wortes, befähigt zu sein, lange Zeit allein aus dem Pflanzenreiche sich zu ernähren. Nicht nur essbare Früchte und Beeren werden von ihnen verzehrt, sondern auch Körner, Getreide im reifen und halbreifen Zustande, Wurzeln, saftige Gräser, Baumknospen, Blüten, Kätzchen und so weiter. Gefangene hat man längere Zeit bloß mit Hafer gefüttert, ohne eine Abnahme ihres Wohlbefindens zu bemerken. In der Jugend dürften sie ihre Nahrung ausschließlich aus dem Pflanzenreiche wählen und auch später ziehen sie Pflanzennahrung dem Fleische vor. Sie sind keine Kostverächter, denn sie fressen fast alles, was genießbar ist, außer den angeführten Pflanzen und Tiere, und zwar Krebse und Muscheln, Würmer, Kerbtiere und deren Larven, Fische, Vögel und deren Eier, Säugetiere und Aas. In der Nähe menschlicher Wohnsitze fügen sie dem Haushalte Schaden zu, und die stärkeren Arten werden zuweilen zu höchst gefährlichen Raubtieren, welche, wenn der Hunger sie quält, größere Tiere anfallen und namentlich unter unserem Viehstande bedeutende Verwüstungen anrichten können. Einzelne sind dabei so dreist, dass sie bis in die Dörfer hineinkommen, um Hausgeflügel zu würgen und Eier zu verzehren oder Ställe aufzubrechen und dort sich mit leichter Mühe Beute zu holen. Dem Menschen werden die größten bloß dann gefährlich, wenn er sich mit ihnen im Kampf einlässt und ihren Zorn reizt.
Mehr Erhellendes über das Bärenleben später in der Sendung. Die Berlinale beginnt traditionell ja nicht nur mit der Eröffnungsgala und dem dazugehörigen roten Teppich, sondern natürlich auch mit einem Eröffnungsfilm. In diesem Jahr mit einem Film des kanadischen Regisseurs Philippe Falardeau. Der 52-Jährige ist kein Unbekannter auf der Berlinale. 2010 war er Mitglied der Jury der Kinder- und Jugendfilmsektion auf dem Festival und sein Film My Salinger Year führt uns ins Jahr 1996. In das Leben einer jungen Frau, die Schriftstellerin werden möchte.
In J.D. Salingers Buch Der Fänger im Roggen heißt es an einer Stelle: Manche Sachen sollten so bleiben, wie sie sind. Man sollte sie in einen großen Glaskasten stecken und so lassen können. Die New Yorker Literaturagentur, in der die junge Joanna als Assistentin anfängt, könnte aus einem solchen Glaskasten stammen. Ein seltsam altmodischer Ort, der Mitte der 90er Jahre wie aus der Zeit gefallen wirkt. Computer hält die strenge Chefin für Schnickschnack, das Internet für einen vorübergehenden Trend. In der Agentur wird auf Schreibmaschinen getippt. Das geschriebene Wort behandelt man mit heiligem Ernst. Die Autoren, die man vertritt, werden verehrt. Allen voran der Hausgott, der 76-jährige J.D. Salinger. Eine von Joannas Aufgaben ist es, Salingers Fanpost zu beantworten. Denn der öffentlichkeitsscheue Autor wünscht keinerlei Rückmeldung auf sein Werk, wie Joannas Chefin ihr erklärt. Und auch sonst wolle er nicht belästigt werden.
Jerry doesn't want to hear about how much you love The Catcher in the Rye, and he doesn't want to read your stories.
I don't have stories.
Good. Writers make the worst assistants. Get to work.
Insgeheim arbeitet Joanna aber natürlich doch an ihren eigenen Gedichten und hofft auf den Durchbruch als Autorin. My Salinger Year ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Joanna Rakoff, in dem sie von ihrer Zeit in einer Literaturagentur erzählt. Der kanadische Regisseur Philippe Falardeau stellt ihre Coming-of-Age-Geschichte in den Mittelpunkt, gibt aber zugleich auch den Briefeschreibern an Salinger ein Gesicht. Obwohl der berühmte Autor Mitte der 90er Jahre seit über 3 Jahrzehnten nichts mehr veröffentlicht hat, bekommt er noch jede Menge Briefe. Menschen aller Altersklassen und Schichten vertrauen ihm ihr Innerstes an, weil sie sich von seinem Fänger im Roggen so verstanden fühlen. Im Film treten sie mit Joanna in einen inneren Monolog und werden mehr und mehr Teil ihres Lebens. Dass sie die emotionalen Briefe mit Standardantworten abspeisen und danach vernichten soll, bricht ihr fast das Herz. Auch als Zuschauer geht einem das Geräusch des Schredders durch Mark und Bein. Es ist, als würde nicht das Papier, sondern die Seele der Briefeschreiber in Streifen geschnitten und entsorgt. Margaret Qualley spielt Joanna mit einem anrührenden inneren Strahlen. Und auch ihr Gegenpart ist mit der toughen Sigourney Weaver als mondäne, technikhassende Agenturchefin großartig besetzt.
As you know, I believe that computers make work rather than alleviate it. But I agreed to install one in the office on a trial basis because
it came in an elegant black.
Philippe Falardeaus Film ist eine Reflexion darüber, wie uns Literatur berührt und welche innere Verbindung unwillkürlich zwischen Leser, Werk und Autor entsteht. Zugleich zeichnet der Film ein nostalgisches Porträt des New Yorker Literaturbetriebs kurz vor dem Umbruch der Digitalisierung. Durch die Ansiedlung der Handlung in einer Agentur geht es immer wieder um die Schnittstelle von Geschäft und Kunst. Das macht My Salinger Year zu einem passenden Eröffnungsfilm der Berlinale, die sich als Festival natürlich ebenfalls auf dem Grat zwischen Kunst und Kommerz bewegen muss. Ein mutiges Statement für einen künstlerischen Aufbruch der neuen Berlinale-Leitung ist My Salinger Year allerdings nicht. Dazu ist er dann doch zu gefällig. An dieser exponierten Stelle wirkt er wie eine wohlige Selbstvergewisserung, dass auch in Zeiten des digitalen Umbruchs in der Kinobranche manches so bleiben wird, wie immer.
Julia Haungs über den Eröffnungsfilm der diesjährigen Berlinale My Salinger Year. Unser Reporter Ulrich Sonnenschein ist auch in Berlin und hatte schon die Gelegenheit, My Salinger Year zu sehen. Ulrich, wie fanden Sie diesen Eröffnungsfilm?
Ja, mir hat er eigentlich ganz gut gefallen, weil es ein Film ist, der sehr leichtfüßig daherkommt. Eine Berlinale, die noch schwerer zu werden droht, sehr schön nett eröffnet. Hier werden nette Filme immer gedisst. Das ist eine Tradition in Berlin. Diese Einwände, die wir gerade gehört haben, zu gefällig, das kommt immer, wenn ein Film einfach nur eine Geschichte erzählt. Wenn er psychologisches Erzählen etabliert und wenn er Figuren vorstellt, die nachvollziehbar sind. Immer dann, wenn keine Brüche sind, dann fordert man diese ein. Und ich finde das sehr interessant, die Kollegen zu hören, die sagen, naja, sowas läuft im Mainstream-Kino, für die Berlinale ist das eigentlich kein wirklich geeigneter Film. Da frage ich mich, was ist ein geeigneter Film für die Berlinale?
Das ist ja so ein bisschen wie eine Visitenkarte, so ein Eröffnungsfilm. Was sagt uns denn die Auswahl über diese 70. Ausgabe des Festivals?
Na, die Auswahl der 500 Filme, die hier laufen, kann ich nicht beurteilen. Ich kann den Wettbewerb beurteilen, das sind nur 18 Filme. Auch da ist es schwierig zu sagen, was genau uns da erwartet, weil viel Bekanntes, muss man sagen, ist da einfach nicht vorhanden. Da gibt es zwei, drei Regisseure, die man kennt, Abel Ferrara, Christian Petzold natürlich, Sally Potter, aber dann ist auch schon Schluss. Und es gibt viele Filme, die sozusagen als Black Box erstmal daherkommen und da muss man abwarten, was da drin ist.
In der Festivalwoche werden 340 Filme gezeigt. Wie macht man das als Besucher? Wie trifft man da eine Wahl, damit man nicht vom Film erschlagen wird?
Ach, ich glaube, das kann man gar nicht wirklich als Rezept beschreiben. Man muss gucken, welcher Film sticht einem ins Auge. Und dann gibt es natürlich eine Hierarchie in den Sektionen. Der Wettbewerb, das ist die Königsdisziplin, da wird jeder irgendwie sich seine Filme raussuchen. Die meisten gucken den Wettbewerb komplett. Das sind nur 18 Filme in 10 Tagen. Das ist nicht mal 2 pro Tag. Das kann man problemlos schaffen und hat dann auch noch genug Zeit, um Berlinale Special zum Beispiel zu gucken. Das ist die Sektion, wo eben publikumsträchtige Filme laufen, wo Filme vorab gezeigt werden, die ihren Weg ins Kino bereits gefunden haben, die schon einen Verleih haben, meist schon einen Starttermin. Die kann man dann hier im Original sehen. Auch das ist eine schöne Alternative. Oder eben in den neuen Sektionen, die Carlo Chatrian eingeführt hat, Encounters. Da gibt es dann Begegnungen mit merkwürdigen Filmemachern, so merkwürdigen wie Alexander Kluge zum Beispiel, einem der ältesten merkwürdigen Filmemacher, den wir haben. Aber es gibt eben auch Leute, von denen hat noch nie irgendjemand was gehört. Und unter anderem ein Werk, das 8 Stunden lang ist, von einem Amerikaner und einem Schweden und einen Arbeitstag in einem kleinen japanischen Bergdorf zeigt, fast in Echtzeit.
Über Encounters wollen wir später noch mal genauer reden. Kommen wir noch mal auf den Wettbewerb, auf die Filme im Wettbewerb zu sprechen. Jedes Filmfestival hat ja auch einen bestimmten Ruf und nun eilt Berlin der Ruf voraus, dass die Auswahl der Filme für den Wettbewerb nicht die allerbeste sei. Wie wichtig ist denn dieser Wettbewerb eigentlich für die Berlinale?
Ungeheuer wichtig. Über den Wettbewerb läuft sozusagen das Image der Berlinale. Wir haben es eingangs gehört, die Berlinale hat sich immer als politisches Festival verstanden und hat immer dafür gesorgt, dass der politische Film den Wettbewerb dominiert. Man erinnert sich an Stammheim beispielsweise, der einen Riesenskandal hier ausgelöst hat. Filme, die sich eben mit dem Terrorismus beschäftigen, die sich mit der bundesrepublikanischen Wirklichkeit beschäftigt haben. Das ist hier das Aushängeschild. Und man duldet quasi nicht, dass der Wettbewerb sich popularisiert, dass im Wettbewerb plötzlich Filme laufen, die den Hollywood-Mainstream repräsentieren. Moritz de Hadlen, er wurde im Anfang erwähnt, der die Berlinale lange geleitet hat, hat das immer wieder versucht. Er hat amerikanische Mainstream-Filme in den Wettbewerb gebracht. Es hat sogar mal einen goldenen Bären für Grand Canyon von Lawrence Kasdan gegeben, das ein amerikanischer Mainstream-Film war, aber nichtsdestotrotz ein guter Film. Also das heißt ja nicht, wenn Filme viele Leute ansprechen, sind sie schlecht, sondern sie sind vielleicht nur etwas gefälliger, um wieder auf dieses Wort zu kommen. Und die politische Aussage ist vielleicht ein bisschen verklausulierter und nicht so deutlich. Aber die Filme, die hier im Wettbewerb laufen, auch in diesem Jahr, zumindest bei denen, wo man es absehen kann, da weiß man, da wird Politik in filmische Bilder gekleidet.
Wer hat denn die besten Chancen auf den Bären? Mainstream oder nicht Mainstream? Lässt sich da eine besondere Vorliebe der Berlinale Jury ausmachen?
Na, die Berlinale Jury wechselt jedes Jahr und man kann eigentlich nicht voraussagen, wie Jeremy Irons und seine Leute in diesem Jahr entscheiden werden. Wenn man sich aber die Berlinale Gewinner der letzten Jahre anguckt, dann ist es immer ein Film gewesen, der irgendetwas Besonderes war. Also entweder kam er aus einem Land, das in der Filmwelt eigentlich nicht präsent ist. Wir hatten hier einen Film, Carmen auf Rosa, der hier gewonnen hat. Wir hatten einen Film aus Lateinamerika von einem sehr merkwürdiges Set erzählt von einer jungen Frau, die mit einer Kartoffel in der Vagina durch die Gegend lief. Wir hatten, wie gesagt, Filme aus China, die nur ausgezeichnet wurden, um den Chinesen, den chinesischen Machthabern sozusagen, nicht vor den Koffer zu treten. Wir hatten immer wieder Filme, wo Politik eine Rolle gespielt hat. Und ich denke, dass auch in diesem Jahr der Film der Bär dahin gehen wird, wo man politisch was zu erwarten hat. Und wenn man jetzt mal eben guckt auf die beiden deutschen Filme, die hier laufen, dann ist das einmal die Nacherzählung eines Kunstmärchens, nämlich Undine von Christian Petzold, und zum Zweiten die Nacherzählung eines Romans der klassischen Moderne von Alfred Döblin, Berlin-Alexanderplatz. Beide, da bin ich ziemlich sicher, werden einen Bezug zur Gegenwart herstellen, der eminent politisch sein wird.
Bärenjagd in Berlin, ein Festival wird 70. Der Bär im Mittelpunkt des Festivals und der Bär natürlich auch im Mittelpunkt unserer Sendung. Machen wir eine kurze Bärenpause und hören, was in Brems Tierleben steht über die besonderen Gaben des beliebten Tieres mit der gemütlichen Ausstrahlung.
Unter ihren Sinnen steht der Geruch oben an. Das Gehör ist gut, das Gesicht mittelmäßig, der Geschmack nicht besonders und das Gefühl ziemlich unterentwickelt, obwohl einige in ihrer verlängerten Schnauze ein förmliches Tastwerkzeug besitzen. Einige Arten sind verständig und klug, doch fehlt ihnen die Gabe, listig etwas zu berechnen und das einmal Beschlossene schlau auszuführen. Sie lassen in gewissem Grade sich abrichten, erreichen jedoch nicht entfernt die geistige Ausbildung, welche wir bei unserem klügsten Haustiere, dem Hunde, zu bewundern gelernt haben. Einzelne werden leicht zahm, zeigen jedoch keine besondere Anhänglichkeit an den Herrn und Pfleger. Dazu kommt, dass das Vieh im Alter immer mehr sich herauskehrt, das heißt, dass sie tückisch und reizbar, zornig und boshaft und dann äußerst gefährlich werden. Die unbedeutenden Kunststücke, zu denen sich die eine oder die andere Art abrichten lässt, kommen kaum in Betracht und bei vielen ist von einer Abrichtung überhaupt keine Rede. Gemütsstimmungen geben die Bären durch verschiedene Betonung ihrer an und für sich merkwürdigen, aus dumpfem Brummen, Schnauben und Murmeln oder grunzenden und pfeifenden, zuweilen auch bellenden Tönen bestehenden Stimme zu erkennen.
Der Bär, um den es in Berlin geht, ist stumm, dafür golden oder silberfarben. Der beste und der zweitbeste Langfilm unter den internationalen Filmen werden mit Bären bedacht. Ulrich Sonnenschein, in Berlin mit den silbernen Bären ist man ein bisschen großzügiger als mit dem goldenen. Aber welcher Film auch immer ausgezeichnet wird, was passiert denn danach? Ist diese Auszeichnung ein Sprungbrett?
Also der Goldene Bär ist auf jeden Fall eine Garantie, dass man diesen Film weiterhin wahrnimmt. Sprungbrett weiß ich nicht, weil da hängen ganz andere Dinge. Die Industrien laufen ja in den einzelnen Ländern auf ganz anderen Gesetzmäßigkeiten, als dass das einen Preis bei einem und sei es auch noch so großen Festival wie der Berlinale ändern könnten. Aber diese Filme, die ausgezeichnet werden, zumindest die mit dem Goldenen Bären, die kommen in der Regel zumindest bei uns in die Kinos. In Frankreich sicher auch noch. In Amerika würde ich schon sagen, weiß man nicht mehr so genau, ob das passiert, weil da ist die Auswertung sehr viel strenger, sehr viel kommerzieller.
Insofern, letzten Jahr hat es funktioniert. Ne? Da war der Bärengewinner Asghar Farhadis Nada und Simin, eine Trennung, auch in Hollywood erfolgreich, hat sogar einen Oscar als bester fremdsprachiger Film bekommen. War das eher eine Ausnahme?
Ich würde sagen, das war eine Ausnahme, deswegen haben wir auch alle davon gehört. Das ist tatsächlich, dass hier mal ein Berlinale-Gewinner den besten fremdsprachigen Film-Oscar bekommt. Das ist absolut selten. Dennoch ist dieser Bär eine wichtige Ikone, genau wie der Oscar auch. Denn jemand, der ausgezeichnet wird mit so einer Figur, mit so einem Preis, der hat in seinem Land natürlich ein ganz anderes Standing, was Fördermittel angeht, was die Möglichkeiten, Filme zu machen angeht, als ohne das. Und Es ist auch so ein bisschen die Aufgabe der Berlinale, zu gucken, was passiert in Ländern, die eben keine kommerzielle Auswertung garantieren können, einfach weil es keine große Kinolandschaft gibt, wo die Filmkunst aber dennoch Dinge hervorbringt, die unserer Aufmerksamkeit wert sind. Sich darum zu kümmern und diese Filme in eben diese Sektion Wettbewerb zu bringen, um sie konkurrieren zu lassen mit Hollywood-Beiträgen, sondern um ihnen Aufmerksamkeit zu gewähren. Wir haben vorhin gehört, die Berlinale wäre ein Glamour-Festival. Das würde ich so ein bisschen differenzieren, denn der Glamour wird hier von der Berlinale selbst veranstaltet und entsteht nicht durch die vielen Stars, die hier rumlaufen oder durch irgendwelche Filmdrehs oder Crews, die sich in Cafés setzen, sondern der Glamour ist die Beleuchtung des Potsdamer Platzes, die Einrichtung des Berlinale Palastes, das ist der Glamour. Die Stars, die sind in Hollywood oder in Cannes viel stärker vertreten als hier. Und hier ist es kalt, das muss man immer noch mitdenken.
Ja, ist ja verlegt worden, das Festival vom Sommer, damals in den frühen Frühling, nennen wir es mal beschönigend. Ist denn, wo wir gerade Amerika so häufig erwähnt haben, Hollywood so häufig erwähnt haben, ist Hollywood immer noch der große Traum für alle Filmschaffenden?
Nein, also das würde ich ganz klar verneinen. Hollywood ist eine ganz spezifische Art, Kino zu erzählen, Filme zu machen. Das ist ganz klar gegliedert. Es gibt diese hollywoodeske Drei-Akte-Struktur, in der alle Hollywood-Filme gemacht werden. Einführung, Konflikt, Lösung. Und das entscheidet sozusagen, wie stark das Publikum angesprochen wird. Hollywood will Geld verdienen, es ist eine Industrie und das macht es sehr klug. Es macht dabei schöne Filme, die wir uns gerne angucken, die wir uns gerne unterhalten lassen. Aber es ist eben nicht das große Kunstkino, was in Hollywood entsteht. Es gibt ein amerikanisches Kino, Independent-Kino, Kino-Kunst gibt es durchaus, aber dieses Kino trennt sich ganz selbstbewusst von Hollywood. Und was hier passiert, was wir hier an Filmen sehen, ich glaube, die wenigsten Filmemacher werden sagen, mein Ziel ist Amerika. Im Gegenteil. Amerika gilt sozusagen als Dämon, der Kunst zerstört. Mhm. Hier geht es darum, die siebte Kunst aufrechtzuerhalten, zu sagen, wir machen ein Kino, das künstlerisch wertvoll ist, das Inhalte transportiert und das dem Unterhaltungsdiktat sich eher widersetzt, als sich dem zu Füßen legt.
Und das haben sich ja auch längst andere Länder groß ins Spiel gebracht. Asien zum Beispiel, Südkorea. Parasite war der große Abräumer bei den Oscars, ein Film aus Südkorea. Also da verschiebt sich einiges in eine ganz andere Richtung, weg von Hollywood.
Das ist zum Beispiel ein Verdienst von Festivals, dass diese Filme in Cannes plötzlich ausgezeichnet werden und dann in Amerika reüssieren. Die Oscar-Richtlinien haben sich geändert. Inzwischen kann ein fremdsprachiger Film den besten Film kriegen. Das ging lange nicht. Inzwischen geht das. Insofern hat Parasite die Möglichkeit gehabt, auch da abzuräumen. Aber ich glaube, dass es einfach auch ein Zeichen für eine generelle Entwicklung ist, dass Kino wird internationaler, nicht mehr nur Amerika und dann zwei Stufen drunter der ganze Rest. Euro-Pudding hieß das früher mal, Frankreich, England, Deutschland, sondern dass Filmkunst breiter wahrgenommen wird. Das Kino ist beileibe nicht tot, selbst wenn die Zahlen rückläufig sind. Wir haben heute, wenn wir mal gucken, zwischen 10 und 15 Filme pro Woche, die neu starten. Vor 20 Jahren waren es 5. Und von diesen 10 bis 15 Filmen sind vielleicht 2 Blockbuster und der Rest sind Filme, die ein Anliegen haben. Filme, die etwas wollen, Filme, die in der Kunstszene reüssieren wollen. Und diese Filme haben ein Publikum. Die haben ein Publikum nicht nur unter den absoluten Cineasten, sondern auch unter den Operngängern, will ich mal sagen, den Leuten, die anspruchsvolle Kunst mögen, die in Ausstellungen gehen, die Bücher lesen.
Sie haben ja vorhin schon den zweiten Wettbewerb erwähnt in diesem Wettbewerb auf der Berlinale, nämlich die Sektion Encounters, Begegnungen mit ganz ungewöhnlichen Filmen, wie diesem 8-stündigen, den Sie erwähnt haben. Was gibt's denn da zu gewinnen?
Ach, da gibt's auch einen Preis, der mir jetzt nicht so genau bekannt ist. Ich glaube, es gibt 3 Preise insgesamt, aber keinen Bären, sondern das ist ein Extrapreis. Es ist ja auch ein Extra-Wettbewerb. Mir ist nicht so ganz klar, was diese Sektionierung eigentlich soll. Jeder neue Chef muss irgendwie gucken, dass er so einen eigenen Fußstapfen hinterlässt. Dieter Koslik hat einen Bereich kulinarisches Kino. eingesetzt und den promotet. Carlo Chatrian jetzt macht diesen Encounters oder Begegnungen, wie immer man das nennen will, mit Filmen, die eigentlich auch in den Wettbewerb gehören würden. Denn auch der Wettbewerb, wie gesagt, ist ein Encounter-Wettbewerb. Da begegnet man Filmemachern, die man normalerweise im gängigen Kinogeschäft suchen muss und nicht so leicht findet. Und diese Filmemacher werden eben durch den Wettbewerb geadelt. Das ist bei Encounters sicher auch nochmal der Fall. Und schaden kann es nichts. Filme gibt es ja genug.
Danke, Ulrich Sonnenschein von der Berlinale. Der Bär, der bei der Berlinale vergeben wird, ist ein Bär, weil der im Berliner Stadtwappen auftaucht. So ein Bezug findet sich auch beim Goldenen Löwen, der Filmfestspiele von Venedig oder der Goldenen Palme von Cannes. Die Bären in Berlin bringen jeweils rund 2,5 Kilo auf die Waage, sind aus Bronze und bekommen dann eine dünne Gold- oder Silberhaut übergezogen. Ein echter Bär kann bis zu 250 Kilo wiegen. Eine Trophäe für Jäger.
In der Weidmannssprache unterscheidet man Haupt-, Mittel- und Jungbären. Die Füße heißen Branten oder Tatzen, das Fell Decke oder Haut, das Fett Feist, die Augen Seher, die Ohren Gehör, der Schwanz Pürzel. Ferner sagt man, der Bär geht von oder zu Holze, verlässt oder sucht sein Lager oder Loch, erhebt sich, wenn er sein Lager verlässt oder sich aufrichtet, erniedrigt sich, wenn er aus seiner aufrechten Stellung niederfällt oder sich zur Ruhe begibt, schlägt seine Feinde, schlägt sich ein, indem er sich im Winterlager niederlegt, bäret, setzt oder bringt Junge, wird erlegt, aufgeschärft, seine Haut abgeschärft und so weiter. Übrigens gebraucht man dieselben Ausdrücke wie bei Erwähnung anderer großen Raubtiere. Sieht man in den genannten Formen nur Spielarten des Landbären, so hat man dessen Verbreitungsgebiet von Spanien bis Kamtschatka und von Lappland und Sibirien bis zum Atlas, Libanon und dem nördlichen Himalaya auszudehnen.
Der Bär in Brems Tierleben. Bärenjagd in Kamtschatka im östlichen Teil Sibiriens können Sie übrigens für etwa 15.000 Euro buchen, inklusive erfahrenem Jagdführer. Allerdings ohne Garantie, dass Sie den Bären auch treffen. Bei der Berlinale dagegen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, zumindest einen bärenstarken Film zu sehen. Wenn man Menschen fragt, ob sie das Kino mögen, dann sagen 82% der Bevölkerung, sie lieben Kino oder finden es zumindest gut. Aber nur 35% sind auch hingegangen. Im letzten Jahr. Rund 118 Millionen Tickets wurden verkauft. Den Tiefpunkt hatte das Kino 2018 und im letzten Jahr gab es wieder einen Zuwachs, aber trotzdem war 2019 das zweitschlechteste Jahr für die Branche seit Jahrzehnten. Und das liegt natürlich auch daran, dass sich viele Menschen die gesamte Welt des Films sozusagen aufs heimische Sofa holen können. In Deutschland haben wir 1734 Spielstätten, die Filme zeigen, und da viele Kinos gleich mehrere Säle haben, kommen wir da auf fast 5000 Leinwände. Wenn wir die Netflix-Abonnenten dagegen halten, eröffnet sich die Problematik. Genaue Zahlen für einzelne Märkte gibt Netflix nicht heraus, aber nach Schätzungen sind es etwa 4 Millionen Nutzer in Deutschland. Jan Tussing über Netflix-Produktionen, Filmfestivals und die Zukunft des Kinos.
Ich bin der Überzeugung übrigens, dass das Kino bleiben wird. Stream hin, stream her.
Sagte schon der ehemalige Berlinale-Leiter Dieter Koslik über Filmproduktionen von Netflix und Co. Sollen diese auf Filmfestivals gezeigt werden, auch wenn sie nicht fürs Kino gedreht wurden? Seit einiger Zeit beschäftigt diese Frage Jury und Kuratoren von den großen Festivals. Das sind neben Berlin und Venedig natürlich auch Cannes, dem glamourösesten aller Filmfeste. Deren Leiter Thierry Frémaux verbannte Alfonso Cuarons Netflix-Produktion Roma im vergangenen Jahr vom roten Teppich.
Pendant Cannes, Netflix n'a pas souhaité sortir ce film en salle, donc...
Der Netflix habe nicht gewünscht, dass dieser Film in die Kinos kommt. Und gemäß den Regeln werden solche Filme nicht im Wettbewerb gezeigt.
Le film ne pouvait pas, de toute façon, être en compétition.
So einfach ist es. Cannes verbannt einfach alle Filme, die nicht in die Kinos kommen. Und verprellt damit sogar Oscar-Kandidaten. Roma wurde für 10 Oscars nominiert und gewann auf dem Filmfest in Venedig, dem Rivalen von Cannes, sogar den Goldenen Löwen. Im Kino war Roma trotzdem nicht zu sehen. Stirbt das Kino wegen der wachsenden Macht der Streamingdienste? Und sollten Filmfestivals diesen deshalb den Kampf ansagen? Fakt ist, Netflix und Konsorten sind längst mächtige Player im Filmgeschäft und graben traditionellen Filmproduktionen das Wasser ab. Das hat Auswirkungen auf die Kinos, sagt Filmkritiker Sebastian Petzold vom Frankfurt-Tipp.
Du hast halt
gute Filme, die du von deinem Sofa zu Hause angucken kannst. Das ist sehr verlockend, wenn du die Wahl hast, dafür 15 Euro auszugeben, dafür Leute um dich rum hast, die an ihrem Handy rumspielen oder Popcorn essen. Also da müssen Kinos umdenken, das ist ganz klar.
Und umdenken müssen auch Filmfestivals, sagt die neue Berlinale-Leiterin Mariette Rissenbeek.
You see that things are changing every day, like the young audience, which...
Die Dinge verändern sich täglich. Junge Zuschauer sehen mehr Serien auf digitalen Plattformen. Es gibt neue Formate und neue Genres. Es ist also eine Herausforderung für ein Festival, sich diesen Veränderungen zu stellen. Gerade für ein junges Publikum. Aber bis jetzt haben die großen Festivals keine einheitliche Haltung. Während Cannes die Streamingdienste aus dem Wettbewerb verbannt, empfängt das Filmfest Venedig diese mit offenen Armen. Die Berlinale geht einen Mittelweg. Netflix-Produktionen gibt es in diesem Jahr zwar auch keine, im Wettbewerb, aber seit 6 Jahren bietet die Reihe Berlinale Series einen exklusiven ersten Blick auf herausragende neue Serienproduktionen aus aller Welt, auch von Streamingdiensten. Mit neuen Sektionen richtet sich Festivalleiterin Maria Drissenbeek vor allem an ein jüngeres Publikum. Denn für sie ist es wichtig, dass Kino nicht etwas für die Menschen 65 plus wird. Die Filmbranche ist im Umbruch und Festivals müssen reagieren. Die Berlinale begegnet diesen Herausforderungen offen und innovativ. Aber natürlich weiß niemand, wohin die Reise geht.
Es braucht also neue Ideen, zum Beispiel Kinobesuchern individualisierte Angebote machen, wie das in Amerika schon praktiziert wird. Und es braucht natürlich gute Filme. Blockbuster, genauso wie Arthouse und die Filme im Mittelsegment. Mindestens 2 Blockbuster pro Monat wünscht sich die Branche, um die Kinos vollzukriegen. Für Kinobetreiber kann es sich durchaus lohnen, Netflix-Produktionen ins Programm zu nehmen. Netflix verlangt vom Kinobetreiber eine Abgabe von 35% pro Kinoticket. Und das ist weniger, als die großen Filmverleiher verlangen. Bei der Eiskönigin zum Beispiel gingen 53% pro Ticket an Disney. Und von der Werbung, die Netflix für die Filme macht, profitiert natürlich auch das Kino. Da wird sich also noch einiges verändern in den nächsten Jahren. Schauen wir mal verschärft auf die deutschen Filme. Von den 600 Filmen, die im letzten Jahr in deutschen Kinos liefen, waren 250 deutsche Filme. Das klingt ja erstmal nicht so schlecht, finde ich. Rudolf Worschech ist Chefredakteur von EPD Film und Veranstalter der Reihe Was tut sich im deutschen Film im Deutschen Filmmuseum, wo einmal im Monat ein herausragender deutscher Film präsentiert wird. Schönen guten Abend, Herr Worschech.
Guten Abend.
250 deutsche Filme unter den rund 600 Filmen des letzten Jahres im Kino. Halten Sie das auch für eine gute Quote?
Nein, das hält eigentlich keiner für eine gute Quote. Das ist eine Zahl, mit der eigentlich niemand was anfangen kann. Auch in der Branche nicht. Wenn Sie sich mal unterhalten mit Kinobesitzern, also mit gerade Programmkinobetreibern, die ja auch die Filme sehen wollen, die spielen, sagt Ihnen wirklich jeder, also ich habe noch 50 Links auf meinem Rechner, ich kann das alles gar nicht gucken, was mir angeboten wird. Auch die mediale Aufmerksamkeit von den Medien nimmt natürlich mit der Anzahl der Filme ab. Allerdings muss ich diese Zahl auch ein bisschen relativieren. Darin eingeschlossen sind natürlich Dokumentarfilme und natürlich auch internationale Co-Produktionen, die man da immer mitrechnet. Aber ich denke, auch 150 oder 180 rein deutsche Filme sind immer noch zu viel. Das kommt natürlich auch daher, und die Branche beginnt darüber jetzt übrigens auch nachzudenken, dass man, wenn man Förderung bekommt vom Deutschen Filmförderfonds, man einen Verleihvertrag vorweisen muss. Das heißt, wenn Sie Förderung kriegen, müssen Sie den Film auch ins Kino bringen. Und da wird jetzt eben diskutiert, ob das wirklich sinnvoll ist, weil das eben diese Blähung an auch deutschen Filmen hervorgebracht hat.
Was zeichnet den deutschen Film denn eigentlich aus? Also mir als Zuschauer ist ja eigentlich erstmal egal, woher der Film kommt. Gut muss er sein.
Ja, also das, die Situation, finde ich, die des deutschen Films ist ja schon eine schwierige. Also wir haben auf der einen Seite diese ganzen Komödien, das ist ja das Genre, was bei uns am besten geht. Also wenn Sie an Ein perfektes Geheimnis oder jetzt den neuesten deutschen Blockbuster Enkel für Anfänger denken, das läuft ja wie Bolle, wie man hier in Berlin sagen würde. Aber ich würde jetzt mal sagen, künstlerisch bringt es den deutschen Film auch nicht so groß weiter. Und da finde ich schon interessant, dass sich quasi an den Rändern des deutschen Films einiges tut. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Filmen oder auch von Regisseurinnen und Regisseuren, die gar nicht mal an einer Hochschule studiert haben. Wir hatten bei uns jetzt zu Gast Mariko Minoguchi mit Mein Ende, dein Anfang, was ein wirklich sehr interessanter Beziehungsfilm ist. Und es macht einem auch Hoffnung, dass so ein Film wie Systemsprenger, der letztes Jahr hier den Alfred-Bauer-Preis übrigens, über den er hier schon viel geredet wurde, bekommen hat, der quasi ein Preis war, der die Filmkunst weiterbringen soll, bekommen hat, dass der im deutschen Kino doch 500.000 Besucher hatte, so viel wie Parasite, von dem hier auch schon die Rede war, auch.
War ja auch ein wahnsinnig guter Film. Was hat denn der deutsche Film von der Berlinale?
Also wenn man jetzt mal geschichtlich zurückblickt, ist ja das Verhältnis der Berlinale zum deutschen Film ein durchaus zwiespältiges. Also das war ja einer der großen Vorwürfe an Dieter Kosslicks Vorgänger, Moritz der Hadeln, dass der zu wenig deutsche Filme gezeigt hat im Wettbewerb, was durchaus auch stimmt. Kosslick hat es umgedreht und hat auch eine neue Reihe etabliert, heißt Perspektive deutsches Kino, in dem eher randständige deutsche Produktionen laufen. Aber ich denke, dass bei so einem großen Festival wie der Berlinale, gerade auch bei den zwei Titeln, die wir hier im Wettbewerb haben, nämlich Undine und Berlin Alexanderplatz, dass es da eine große Spannung unter den Kollegen, Kolleginnen und Kollegen weltweit gibt, wie diese Filme sein werden. Und ich glaube, sie werden hier bei der Berlinale auch ein großes Medienecho haben. Aber es sind ja auch in den anderen Sektionen, also in Encounters zum Beispiel, läuft auch ein deutscher Film und in den anderen Sektionen auch. Also das ist deutlich besser verteilt, als das vorher der Fall war.
Schauen wir noch kurz auf das Kino der Zukunft. Das Kino muss sich neu erfinden, um der Netflix-Konkurrenz zu trotzen, hört man jetzt öfter. Luxuskinos statt vom Nacho-Duft beherrschte Multiplex-Großanlagen, die den Charme von Bahnhofswartesälen ausstrahlen, werden da als ein Rezept genannt, um mehr Menschen ins Kino zu locken. Mehr Komfort, mehr Beinfreiheit, mehr Atmosphäre. Was halten Sie davon?
Ich halte da sehr viel von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube ja auch, wie Dieter Kosslick, den wir vorhin gehört haben, dass das Kino weiter existieren wird. Aber es muss sich umstellen. Zum einen, das haben Sie sehr richtig angesprochen, die Zeit der innerstädtischen Multiplexe, die überhaupt keine Atmosphäre hatten, wo man gut sitzt und gut sieht, aber mehr nicht. Ich glaube, ich will nicht sagen, dass die vorbei ist, aber die müssen auf- und umrüsten. Und
wir müssen wahrscheinlich auch weg von diesen Schubladen, die wir momentan haben, wie dass wir einteilen in Film, in Serie, Musikvideo, Videospiel. Also diese Unterteilungen sind wahrscheinlich irgendwann obsolet.
Also ich glaube, wir haben ja zurzeit bei deutschen Filmen ein sogenanntes Auswertungsfenster, was ein halbes Jahr ist. Wenn Sie einen deutschen Film haben, darf der vor einem halben Jahr irgendwo gezeigt werden. Darüber muss man reden und die Branche tut es ja auch schon. Und wenn man sich jetzt umhört, also es gab ja nicht nur Roma, sondern es gab zum Beispiel auch The Irishman, wenn man sich umhört und mit Kinobesitzern spricht, die diese Filme gezeigt haben, sagen die meisten, dass das für sie ein Geschäft war. Also was spricht dagegen, das eben ein bisschen aufzuweichen? Also ich hätte da nichts dagegen.
Also da wird sich viel tun in den nächsten Jahren. Vielen Dank, Rudolf Worschech. HR2 Kultur der Tag. Bärenjagd in Berlin. Ein Festival wird 70. So haben wir zum Beginn der Berlinale getitelt. Unsere Sendung finden Sie wie gewohnt auch in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.